Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Warum feiern wir ausgerechnet Weihnachten so ausgiebig? Das ist das christliche Fest, was wir am ausgiebigsten, am üppigsten feiern. Ist Weihnachten nicht eigentlich nur der Auftakt zur eigentlichen Rettungsmission von Jesus? Diese starke Verankerung, gerade auch in unserer Kultur, in unserem Land, das liegt zum einen dran, dass das natürlich eine gute Story ist. Passiert was, das ist anschaulich, das kann jeder sich vorstellen. Alles, was notwendig ist, gehört dazu. Spannung, Beziehungsschwierigkeiten, Not und Herausforderung, Glanz, Flucht, alles. Man kann es sich sehr gut vorstellen, weil es menschlich so nah ist. Ein Kind wird geboren. Und ganz viele Menschen berührt das und bewegt das, die selbst Kinder haben. Das kommt uns ganz nah, das weckt viele Erinnerungen in uns. Gott, und natürlich dieses auch, Gott kommt zu den einfachen Leuten. Nicht in den Palast, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern ganz unten kommt er an. Einfach und arm, bescheiden. Und die Geschichte ist eine Familiengeschichte. Sie erzählt von einer Familie und es ist nicht umsonst so, dass Weihnachten das Fest ist, das auch am stärksten in den Häusern, in den Familien gefeiert wird. Aber die Frage bleibt ja dann trotzdem, gibt es einen inneren, einen inhaltlichen Grund für diesen großen Jubel und Freude an Weihnachten? Wir wollen uns heute verschiedene Textabschnitte im Lukas-Evangelium in den Kapiteln 1 und 2 genauer anschauen. Die Texte sind sehr bekannt. Sie werden aber A, nicht immer so fortlaufend zusammen betrachtet. Und B, wollen wir sie unter einem ganz bestimmten Blickwinkel, einer ganz bestimmten Fragestellung anschauen. Wir beginnen mit Lukas Kapitel 1, Vers 68 bis 79. Wer es mit anschauen möchte in seiner Bibel oder auf seinem Smartphone. Ich werde es lesen in der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Dieser Textabschnitt wird auch genannt, der sogenannte Lobgesang des Zacharias. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, Priester am Tempel, dem in wunderbarer Weise spät noch ein Kind geschenkt wird. Und er lobt Gott nach der Geburt seines Sohnes und es heißt direkt zu Beginn, erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist nicht nur menschlich, sondern Dinge, die er ausspricht, empfängt er von Gott oder die offenbart ihm Gottes Geist. Und so ist das ja immer. Es sind Menschen, die Erkenntnis bekommen, Offenbarung, die Dinge gezeigt bekommen von Gottes Geist. Das macht, ist das Wesen von Offenbarung. Gott zeigt Menschen etwas durch seinen Geist und sie sprechen es dann aus. Vers 67, Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. In Klammern, könntest du das auch? Ja, erfüllt vom Heiligen Geist kann jeder prophetisch reden. Amen. Also du brauchst nur ein bisschen Heiligen Geist. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Es geht hier nicht irgendwie groß außen rum, sondern direkt aufs Zentrum zu. Gott wendet sich seinem Volk zu, um es zu erlösen und zu retten. Das ist das, was Gott tun will. Das ist sein Plan von Anfang an. Er will die Gemeinschaft mit den Menschen. Er will uns erlösen von der Macht der Sünde und des Todes. Er will uns befreien zu einem Leben mit ihm. Amen. Dann geht es weiter hier. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet, uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Also es geht direkt ganz stark weiter. Ein starker Retter wird geschickt, so wie es Gott versprochen hat, ein Nachkommen von David. Diese David und sein Reich, für uns ist das nicht immer so klar, das waren für die Juden in allen Zeiten danach das Idealbild, der Sehnsuchtsort, wie es wieder sein sollte. David und sein Reich. Das war die beste Zeit, das goldene Zeitalter. Und jetzt ist es aber so, David und sein Reich waren nur ein Schatten des Künftigen. Wisst ihr, wenn Licht auf etwas fällt, dann wirft es einen Schatten. Der Schatten zeichnet die Konturen ab, aber es ist doch nur ein Schatten. Man sieht nicht die Form, es hat keine Tiefenschärfe, es hat keine Farbe. Es bewegt sich nicht selbstständig. David und sein Reich waren nur der Schatten dessen, was kommen würde. Ein Vorausschatten vom Messias, vom Retter, von seinem Reich. Etwas, das erst kommen wird. Er wird uns retten aus der Hand der Feinde und derer, die uns hassen. Mal sagen, natürlich, der Zacharias, der hat das so verstanden, dass es ums Volk Israel ging. Aber es ist ja der Geist Gottes, der ihm diese Worte eingibt. Und es geht da nicht nur um die Römer. Er wird uns retten aus der Hand der Feinde und derer, die uns retten. Ja, wer ist denn das? Was sind die schlimmsten Feinde für die Leute Gottes? Das sind keine Gegner aus Fleisch und Blut. Oh, die werden benutzt zum Teil. Aber es geht um Mächte und Gewalten, wie es in Epheser 6 heißt. Der Fürst dieser Welt, wie der Teufel auch genannt wird, er hasst uns, weil Gott uns liebt. Das ist der Feind, der uns packen will, der uns weghalten will von Gott, der unser Leben zerstören will. Und Zacharias sagt, er wird uns retten aus der Hand unserer Feinde. Die Macht des Teufels wird begrenzt und gebrochen. Amen. Und das passiert, das geht los an Weihnachten. So, Vers 72, so erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen können. In der Musik würde man sagen, Variationen zum Thema. Gott, der uns rettet. Gott, der sein Versprechen hält. Weißt du, immer wenn du im Zweifel bist, ist Gott wirklich treu? Steht Gott zu mir? Oder hat er mich vergessen? Dann denk dran, wie es in der Bibel ist. Diese Voraussagen, Jahrhunderte, Jahrhunderte vorher. Und Gott, der das nicht vergessen hat. Mit dem Abraham, wir wissen nicht genau, wie lange das vorher war. Vielleicht 2000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und es heißt, er hat sein Versprechen nicht vergessen. Selbst wenn es manchmal lang dauert. Gott ist treu. Und er hält sein Versprechen und er weiß schon genau, wann er das einlösen wird. Und wir werden von Gott befreit und von ihm in die Lage versetzt, ihm zu dienen und in seiner Gegenwart zu leben. Das kannst du nicht aus eigenem Entschluss sagen, oh, ich lebe jetzt in der Gegenwart Gottes. Das geht nur, wenn Gott den Weg frei macht, wenn er dir die Möglichkeit schenkt und einräumt. Und durch Jesus tut er das für jeden. Er macht es möglich, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Und ihr müsst euch vorstellen, das war vorher unmöglich. Ganz wenige Einzelne haben das erlebt. A, nur aus dem Volk Israel oder fast nur. Und dort dann auch noch eine kleine Anzahl. Und jetzt kann jeder das erleben. Weihnachten stößt das Tor weit auf. Jesus kommt und die Türen, wo vorher nur so ein ganz kleines Mannloch war, wo ab und zu mal einer durch konnte, auf einmal, ja, das ist wie im letzten Jahr in Deutschland, die Grenzen sind offen. Jeder kann kommen. Und so ist es bei Jesus. Jeder kann kommen. Bei uns ist das ja durchaus kritisch zu sehen. Aber beim Himmel nicht. Jeder kann kommen. Jesus lädt jeden ein. Das ist eine völlig neue Dimension der Gegenwart Gottes in der Welt, der Berührung. Jesus stellt die Verbindung zum Himmel her. Man kann sich das vielleicht auch vorstellen, Leute, die mehr so technisch begabt sind. Vorher wurde ab und zu der Stecker selten in die Steckdose gesteckt und dann gab es noch einen Wackelkontakt. Und jetzt gibt es eine fest verschraubte Verbindung, Starkstromleitung. Die Verbindung steht. Vers 76. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Herrn hergehen und wirst ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Das ist der einzige kleine Abschnitt, wo es... Würdest du die Tür aufmachen hinten? Das ist der einzige kleine Abschnitt, in dem es um den Zacharias und tatsächlich um seinen eigenen Sohn Johannes geht. Denn er wird der Prophet sein, der Jesus vorweg geht, der Bote, der Herold, der ruft, hey, bereitet euch vor, macht eine Bahn, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er ist der Wegbereiter für Jesus, der den Messias ankündigt. Und was kündigt dieser Bote an? Gott ist voller Erbarmen und er vergibt uns unsere Sünden. Amen. Gott ist voller Erbarmen und er vergibt uns unsere Sünden. Deswegen kommt Jesus. Kleiner Einschub. Johannes ist für uns ein Vorbild. Wenn er der Bote ist, der sagt, hey, Jesus kommt, voller Erbarmen, um die Sünden zu vergeben. Das heißt an anderer Stelle in der Bibel, so sind wir nun Botschafter an seiner Stadt und laden euch ein, lasst euch eure Sünden vergeben. Wir sind in dieser Rolle des Johannes hineingerufen, auf Jesus hinzuweisen und Menschen einzuladen, die Sünden vergeben zu bekommen und dieses große Erbarmen Gottes zu erleben. Gott kann das auf unendlich viele Möglichkeiten machen, aber er hat sich festgelegt und gesagt, in den allermeisten Fällen möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten, die mich schon kennengelernt haben und dass sie es Dritten weitersagen und weitergeben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Gnade ist nahe herbeigekommen. Ich bin fest überzeugt, die allermeisten Menschen haben immer wieder ein Gefühl und Gespür dafür, dass sie so etwas brauchen. Das ist nicht immer oben auf. Das ist auch nicht bei jedem der gleiche Kontaktpunkt. Und doch gibt es tief drin eine Ahnung, ich bräuchte eigentlich noch etwas. Da fehlt etwas. Die Sache ist nicht ganz rund. Ich kann mir das schön reden, ich kann mir das schön färben, ich kann auch eine längere Zeit gehen und denken, das passt alles. Und dann kommt wieder der Punkt, wo ich merke, na, so ganz passt es doch nicht. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Liebe Geschwister, Jesus ist der Morgenstern. Und er ist aufgegangen und er bringt Licht in die Finsternis. Schon der Prophet Jesaja hat es angekündigt, über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und manchmal scheint es doch so, als würden wir in einem Lande wohnen, in dem es immer finsterer wird. Aber der Morgenstern ist aufgegangen. Und er hat nicht nur geleuchtet vor 500 Jahren der Reformation, sondern derselbe Morgenstern leuchtet heute. Und wie war es denn am Vorabend der Reformation in Deutschland? Dunkel. Aberglaube. Falsche, völlig falsche Auslegung der Bibel. Den Leuten wurde die Bibel vorenthalten. Sie konnten sie nicht lesen und sie durften sie nicht lesen. Sie wurden bewusst dumm gehalten. Es ging um Macht, es ging um Einfluss, es ging nicht um Wahrheit, es ging nicht um Liebe, es ging nicht um Vergebung. Und dann hat diese mächtige Bewegung eingesetzt. Warum soll das nicht wieder so sein? Warum kann Erweckung nur in Äthiopien sein? Oder in Indien? Oder in China sein? Es kann auch in Deutschland passieren. Und ich wäre so gern dabei. Ich will das miterleben. Ich will erleben, wie es passiert, dass Dinge, die heute mühsam sind, einfach werden. Leute anzusprechen, sagen, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Und derjenige sagt, oh, prima, dass du kommst. Darauf habe ich lange gewartet, dass mir es endlich einer erklärt und sagt. Der Morgenstern ist aufgegangen. Oh Mann, das Licht scheint in der Finsternis. Und wisst ihr, wir haben jetzt Weihnachten. Und was machen die Leute? Sie stellen sich einen Christbaum hin und beleuchten ihn. Sie stellen sich einen Adventskranz hin und zünden die Kerzen an. Und wie viele Ungläubige, die Jesus nicht kennen, die nicht an ihn glauben, finden es angenehm und heimelig, dass da in der dunklen Jahreszeit die Kerzen brennen. Eine tiefe Ahnung, dass wir Licht in der Dunkelheit brauchen. Jesus, komm und benutz das. All diese Symbole, die da sind, schenk doch neues Verständnis dafür. Der Morgenstern ist aufgegangen. Instinktiv wissen wir, wir brauchen Licht und die Welt um uns herum ist dunkel und braucht das Licht von Jesus. Und dafür müssen wir uns kein bisschen schämen. Wir merken ja auch in unserer Zeit, und manche Zeitgenossen merken das auch noch mal deutlicher, dass es eben nicht egal ist, auf welchem Weg man Gott sucht. Es gibt einen Weg, der führt ins Licht, und es gibt viele Wege, die enden in der Finsternis. Und wenn man nur sie konsequent genug nur geht, dann bleibt man nicht nur selbst in der Finsternis, sondern es wird in einem ganzen Land finster und es wird für alle möglichen drumherum finster. Jesus ist das Licht der Welt. Und wir haben das große Vorrecht, dass wir ihn kennen und voll im Licht stehen können. Jesus bringt Licht, er öffnet die Fenster des Himmels und das Licht scheint heraus zu uns. Und es wird ganz klar, wenn wir Gott nahe kommen, in eine Beziehung zu ihm treten, dann werden wir beleuchtet und wir fangen an zu leuchten. Man kann sich ein bisschen vorstellen, das funktioniert wie mit diesen Sternen oder Zifferblättern. Wenn du sie ins Licht hältst und genug bescheinst und hinterher es dunkel machst, leuchten die. Die leuchten nicht ewig. Die sind keine eigene Lichtquelle. Aber sie speichern etwas von diesem Licht und reflektieren es. Und so ist es auch mit uns. Je mehr wir beschienen werden, umso mehr reflektiert unser Leben Gottes Licht und scheint und strahlt hinaus. Interessanterweise, der Zacharias schreibt das hier und diesen Lobgesang hält er vom Heiligen Geist erfüllt. Da ist der Jesus ja noch nicht mal geboren. Er ist noch im Leib seiner Mutter. Weihnachten liegt noch davor, erst recht das Kreuz, die Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und er spricht alles schon aus. Und all das gilt schon. Wie viel mehr gilt es, nachdem Jesus geboren ist und gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist, der Heilige Geist gekommen ist, Jesus zurück ist an der Seite des Vaters, das Licht leuchtet. Und es ist eine neue Dimension in der Begegnung mit Gott. Und es öffnet sich damit, dass Jesus kommt. Es passiert durch seine Person. Man kann das nicht oft genug sagen. Das Licht, die Wahrheit steckt in einer Person. Nicht im Text, nicht in Geboten, nicht in der besten Gemeinde der Welt, sondern in Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Anders gesagt, durch die Geburt von Jesus, was passiert? Das himmlische Reich bricht in die irdische Welt hinein. Bricht an mit Jesus in unserer sichtbaren Welt. Mit Jesus kommt das Reich Gottes nahe. Es ist noch nicht komplett. Aber es öffnet sich. Und es geht weiter mit jedem Schritt. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Es geht weiter, auch heute, Schritt für Schritt. Das Reich Gottes nimmt zu. Das wird auch so weitergehen bis zum letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann wird es komplett sein. Aber mit der Geburt ist das Tor aufgestoßen, das bisher fest verriegelt und verschlossen war. Nur Einzelne, denkt an dieses kleine Mannloch in der Burg, konnten manchmal hindurch. Mose, David, Elia, Daniel, so ein paar wenige. Aber jetzt ist das Tor weit offen. Wir leben in einer anderen Zeit, wir leben mit anderen Vorzeichen. Um es für die jüngere Generation zu sagen, wir spielen auf einem ganz anderen Level. Das ist nicht nur ein Upgrade gewesen, sondern das Spiel wurde ganz neu nochmal programmiert und konfiguriert. Ein ganz anderes Level. Für die Musiker unter uns. Man kann das auch vergleichen mit dem Auftakt oder Intro bei einem Musikstück. Das eigentliche Musikstück kommt erst noch. Und trotzdem spielt schon die Musik. Es eröffnet das, geht dem vorweg, was dann kommt. Aber jedem ist klar, so geht es jetzt auch weiter. Der Rettungsprozess hat angefangen. Der Auftakt ist gespielt, der Himmel ist offen, das Reich Gottes ist unter uns. Und es nimmt zu in unserer Welt und Zeit. Egal, wie es aussieht. Amen. Das hat auch zugenommen in der Zeit, als Stalin der Herrscher in der Sowjetunion war. Das ist weitergewachsen, als wir in Deutschland Finsternis hatten unter Adolf Hitler. Nichts und niemand wird es aufhalten. Manchmal wird das sehr augenfällig. 1 Million Chinesen waren Christen. Als Mao dort die Macht übernommen hat und alle ausländischen Missionare des Landes verwiesen hat. Für die Gemeinden war es eine schreckliche Zeit der Verfolgung, der Qual im Untergrund. Man hat befürchtet, wird die Gemeinde Jesu in China ganz untergehen. Wir sind jetzt 50 Jahre später, ein bisschen mehr noch, 60 Jahre später. Wir wissen nicht, wie viele Millionen Chinesen es wirklich in China gibt, aber es gibt mal mindestens 100 Millionen. Das ist das Hundertfache. Das Reich Gottes kommt und wächst. An allen Orten auf dieser Welt. Es gab niemals so viele Christen wie heute. Wiedergeborene, lebendige Christen. So viele Gemeinden, die gegründet worden sind, in den letzten 20 Jahren, überall in der Welt. Nicht bei uns. Aber warum nicht auch in Deutschland? Der Herr kann. Wenn der das im kommunistischen China konnte, dann kann er es doch vielleicht auch im atheistischen Deutschland. Das Reich Gottes kommt und wächst. Und wir beten das jeden Sonntag im Gottesdienst, vielleicht du jeden Tag zu Hause. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das hat Macht. Das hat Kraft, wenn wir das aussprechen, wenn wir es glauben, dem hinterherleben. Jesus hat es uns so gelehrt. Wir strecken uns aus nach seinem Reich, wenn wir das beten. Wir sehnen uns nach deinem Reich, so singen wir manchmal. Wir sehnen uns nach deinem Reich. Und wir bitten dich, Vater, lass uns zusehen dürfen, wie es kommt. Lass uns Anteil haben daran. Und stell dir vor, mal ganz praktisch, jeder von uns könnte im kommenden Jahr für eine weitere Person der Botschafter sein, durch die sie Jesus kennenlernt. dann wäre schon in der Mitte des Jahres unsere Räume zu klein. Kann Gott das tun? Ja, ja. Herr, wir sehnen uns nach deinem Reich. Und trotzdem wird hier auch nochmal ganz deutlich die Fülle, dieses Heile, nach dem wir uns sehnen, das ist, wenn es in dieser Welt ist, immer nur begrenzt auf Zeit als Bruchstück. Wir leben auch in einer anderen Welt. Wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Diese Fülle und Vollkommenheit, die ist erst in Gottes neuer Welt ganz da. Aber auch die Teile, die Splitter, die hier schon da sind, sind schon ziemlich gut. Weißt du? Von einer Schwarzwälder Kirchtorte, wenn du nur ein Stück davon bekommst, was natürlich schade ist, wenn du 5 essen könntest, aber auch das eine Stück schmeckt schon total nach Schwarzwälder Kirchtorte. Und so ist es mit dem Reich Gottes auch. Das kleinste Stückchen schmeckt schon genau wie das Ganze. Es ist halt noch nicht komplett. Wir wechseln, springen in Kapitel 2. Vers 10. Aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht, die über dem ganzen Volk eine große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. In folgendem Zeichen werdet ihr ihn erkennen, er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres und sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Der Jubel der Engel, der macht es so deutlich. Das Reich Gottes ist auf und in die Erde hineingebrochen. Warum? Wir wissen aus Offenbarung 4 und 5, das ist der Normalzustand im Himmel. Sie loben und preisen permanent dort Gott und niemals reißt eine Gitarrenseite. Ihr Jubel im Himmel. Und jetzt passiert es auf einmal auf der Erde. Die Hirten sehen das. Hey, der Himmel kommt heran. Sie werfen nicht nur einen Blick hinein wie so ein Vorhang, der aufgeht in die himmlische Welt, sondern die Engel sind bei ihnen. Himmel und Erde berühren sich, vermischen sich, sind beieinander. Die Hirten befinden sich auf einmal mittendrin. Die Hirten verstehen noch nicht wirklich, was da eigentlich passiert und abgeht. Aber die Engel, die wissen es ganz genau. Der Himmel kommt auf die Erde und deswegen sind die so voller Jubel. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Erde. Und wenn sie damals auf die Erde gekommen ist, wo kann sie dann auch hinkommen? Hosanna! Zu uns! In jede Gemeinde, zu jedem Christen, aber auch zu uns. Im Hebräischen, wo wir davon ausgehen, dass die Hirten wahrscheinlich kein Griechisch gesprochen haben, wie es im Neuen Testament steht, sondern eher Aramäisch gesprochen haben. Und dann werden die auch die Engel mit ihnen so gesprochen haben. Und wenn die sagen, Friede sei mit euch, dann heißt das auf Aramäisch und auf Hebräisch Shalom. Shalom. Und das meint noch etwas mehr als Friede, weil Friede meint ja, da ist kein Streit. Wir sind in Einheit. Aber Shalom meint mehr. Das meint Heil, das meint Wohlergehen, dir geht's gut. Friede sei mit euch. Gutes von Gott sei mit dir. Man könnte auch sagen, hey Leute, jetzt wird's richtig gut. Ich spreche Gutes über euch aus. Frieden, Ruhe. Selbstannahme im Herzen, Versöhnung, die Schuld ist weg. Frieden mit Gott, Frieden mit dir selbst, Frieden mit den anderen drumherum. Gottes Frieden, sein Shalom, das hat himmlische Auswirkungen. Das hängt nicht an unserem Vermögen oder an den guten Umständen. Es sind alle so schrecklich nett zu mir, weil wir in der Gemeinde sind. Dieses Heil hat eine andere Qualität. Dieses Heil ist nicht made in Germany. Das ist made in heaven. Das hat himmlische Qualitäten. Dieser Frieden hat Auswirkungen, ist eine Auswirkung des angebrochenen Reichs Gottes. Gottes Shalom breitet sich aus. Und wir können mit den Engeln mitjubeln. Denn es kann und es gibt nichts Besseres auf der Erde, als hineinzukommen in Gottes Herrlichkeit. Himmel schon hier. Der Himmel steht für dich offen. Und wir gehören als Leute, die zu Jesus gehören, schon heute in den Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht dort, heißt es in Philipper 3, Vers 20. Hey, du hast nicht nur einen deutschen Pass. Du hast eine doppelte Staatsangehörigkeit. Vorsicht, ist gefährlich in diesen Zeiten. Du bist Bürger des Himmels. Vers 25, Kapitel 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, so wie auf dem Zacharias. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Wisst ihr, immer wenn Gott redet, macht das durch den Heiligen Geist. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesus Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, sprich der Junge war 8 Tage alt, wurde beschnitten, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeons Sehen ist vom Heiligen Geist verändert. Es wird erweitert. Er kann Dinge erkennen, die sonst unsichtbar sind. Alle anderen sehen, oh, da kommt ein junges Paar, die haben ihr neugeborenes Baby, 8 Tage alt, ihren Jungen, und bringen den, damit er jetzt beschnitten wird. Simeon sieht, wow, die tragen den Retter der Welt auf ihren Armen. Das Licht der Völker. Ich kann im Frieden sterben. Geschwister, wir können alle im Frieden sterben. Denn wir kennen Jesus. Also falls dir das Stress macht, fang an, das zu beten. Jeden Tag zu beten, sagen ja, danke, dass ich im Frieden sterben kann, weil ich dich kenne. Und der Friede Gottes, sein Shalom, wird dein Herz auch über dieser Frage erfüllen. Dem Simeon reicht ein Moment, den er auf das kleine Kind wirft. Der Retter der Welt. Die Herrlichkeit Gottes kommt nicht erst auf Jesus, als er erwachsen ist. Simeon kann alles erkennen in dem 8 Tagen alte Baby. Von Anfang an steckt Jesus, der ewige Sohn Gottes, der bei der Schöpfung schon dabei war, in diesem Kind drin. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott und er erniedrigt sich selbst. So klein, so klein, so klein, so klein. Und er bringt das Reich Gottes mit sich vom ersten Moment an. Es ist noch klein, es entfaltet sich, aber es ist da. Wie das wirklich funktioniert, da haben Theologen Jahrhunderte drüber gegrübelt und gestritten. Und im Endeffekt muss man da ganz katholisch sagen, Geheimnis des Glaubens. Unbegreifliches und wunderbares Mysterium. Wie Gott das macht. Das ist nicht logisch nach unserer Logik. Aber es ist sehr logisch nach Gottes Logik. Indem die Menschen von seinem Reich berührt werden und es in sie einzieht, werden sie selbst heil und fangen an zu strahlen. So ist Gottes Logik. Sein Reich kommt, es berührt Menschen, es zieht in sie ein, sie werden heil und gesund und fangen an zu leuchten und zu strahlen. Und wenn du merkst, Es gibt Punkte in meinem Leben, die sind nicht heil und gesund. Bei Körperlichem ist uns das oft sehr klar. Bei Fragen unseres Charakters manchmal. Bei Fragen unserer Psyche merken es oft nur die anderen. Bei Fragen unserer Herkunft und Erziehung wissen wir es manchmal, wissen wir es manchmal nicht. Es fühlt sich aber an wie die sprichwörtliche Haut, aus der wir nicht rauskommen. Aber Gott kann in dich reinkommen. Und er kann von innen heraus alles verändern und neu machen. Du wirst kein ganz anderer werden, aber einer, der heil und geheiligt ist. Manchmal geht es so und manchmal ist es ein langer, langer Prozess, 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 Prozess. Beides ist gut. Er kommt in uns hinein, wir werden heil und fangen an zu leuchten und zu strahlen. Und wenn es bei dir Punkte gibt, wo es nicht so ist, mach dich nicht verrückt, sondern lass Gott rein. Lass ihn wirken. Lad ihn ein, sag mehr von dir, Herr. Verwandle mich, erneuere mich, heile mich. Lass mich leuchten und strahlen. Letzter Text. Lukas 2, 36 folgt. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin, die Frauen sollen nicht zu kurz kommen, namens Hanna. Eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Ist jemand schon so alt unter uns? Nein, nein. So Ältesten sind heute nicht da. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Die Leute fehlen uns noch in der Gemeinde. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Zacharias, Simeon, Hanna. Die dritte Zeugin dafür, dass Jesus mit seiner Geburt etwas völlig Neues in die Welt hineingebracht hat. Nur am Rande gesagt, nach jüdischem Verständnis, durch Zweier- oder Dreierzeugen Mund musste eine Sache belegt sein. Und hier die Ausnahme, Frauen konnten eigentlich kein Zeugnis geben. Aber bei Gott doch. Das Zeugnis der Frau zählt voll. Manchmal lesen wir so leicht drüber weg, aber das sind für die ersten Leute, die das gelesen haben, waren das wie solche Leuchtfeuer. Dsch, dsch, dsch. Frauen zählen voll. Sie können Zeugnis ablegen für Gott in voller Weise. Kein bisschen weniger als jeder Mann auch. Das ist doch sehr schön, oder? Ihr Frauen. Ihr dürft Amen sagen. Diese Frau liebt Gott. Sie verbringt viel Zeit im Tempel. Wir erfahren etwas über ihre Umstände. Denn A, sie ist alt, B, sie ist Witwe, C, sie war nur 7 Jahre verheiratet. Da muss man sagen, das wären heute nicht die besten Umstände. Und damals war es das noch viel weniger, denn es gab keine Versicherung, es gab keine Rente. Die Frau hat vielleicht nicht nur gefastet, weil sie so fromm war, sondern vielleicht auch, weil sie sehr arm war. Sie gar nicht so die Wahl hatte, aber sie klagt nicht über ihre Situation, sondern sie wandelt sie und sagt, hey, ich bin vor Gott, ich habe Zeit, ich faste geistlich, ich höre auf ihn, ich richte mich auf Gott aus. Sie macht aus ihren Umständen im wahrsten Sinne des Wortes das Beste. Sie schaut nämlich nicht nach unten auf das, was alles fehlt, sondern sie schaut nach oben auf das, was Gott alles gibt und schenkt. Sie verbringt Zeit in der Nähe Gottes, im Gebet, im Tempel. Eine Frau, die Gott nahe ist. Und liebe Geschwister, Leute, die Gott so nah sind und so nachjagen, die sehen Dinge, die andere nicht sehen können. Denn sie sehen mit erleuchteten Augen des Herzens. Und sie erkennt und sie lobt Gott und sagt, hey, sie spricht über die Erlösung Jerusalems. Hanna weiß, dass Jesus der versprochene Retter ist. Sie weiß es einfach. Plopp. Sie sieht das Kind und sie weiß es. Hat ihr es jemand verraten? Ja, höchstens der Heilige Geist. Aber sonst keiner. Dieses Kind bringt der ganzen Welt Heil. Jerusalem, Israel, allen Völkern, auch uns, dem ganzen Imperium Romanum, der ganzen Welt bis heute. Und wir leben in der Zeit, wo es das erste Mal so ist, dass es tatsächlich aller Welt gesagt wird. In allen Völkern, in allen Nationen. Es gibt immer noch unerreichte Volksgruppen, keine Frage. Trotzdem, in fast allen oder wahrscheinlich in allen Ländern dieser Welt gibt es Christen, gibt es Gemeinden, wo sie noch so verfolgt werden. In Nordkorea, gegen alle Widerstände, überall. Aller Welt. Wir erleben mit, wie sich das, was diese Leute gesehen haben, erfüllt. Wir wissen nicht, wann es voll sein wird. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommen wird. Aber wir können die Entwicklung sehen. Wir können da sehen. Es hat sich erfüllt, das Volk Israel ist wieder in Israel. Wir können sehen, es erfüllt sich. Wir leben in der letzten Zeit. Menschen jüdischen Glaubens fangen an, ganz neu Jesus als den Messias zu erkennen. Wir können sehen, es erfüllt sich, Menschen aus allen Völkern und Nationen fangen an, Jesus nachzufolgen, gegen alle Widerstände ihn anzubeten, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen. Genau wie es in der Bibel verheißen ist. Was die Leute 2000 Jahre nicht sehen konnten, wir können es sehen. Der Herr wird wiederkommen und die Sache wird voll werden. Wir wissen nicht wann. Wer weiß, ob wir nochmal Weihnachten feiern? Keiner weiß es. Natürlich rechnen wir damit, aber wissen tun wir es nicht. Das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen. Keine Macht der Welt kann es aufhalten, stoppen, vernichten. Und das Verrückte ist, oft ist es so, wenn Leute ganz besonders gegen Gottes Pläne arbeiten, dann wirkt das nur wie ein Beschleuniger. Die Nazis haben die Juden verfolgt, systematisch umgebracht. Vielleicht habt ihr Leute in eurer eigenen Vorfahrenschaft, die aktiv beteiligt waren. Was war die Folge? Das Volk Israel ist wieder im Land. Das rechtfertigt nichts von dem Guten. Umgekehrt. Das rechtfertigt nichts von dem Bösen. Aber es hindert und hält im Letzten nicht das auf, was Gott tun will. Für den Einzelnen ist es furchtbar. Aber es wird Gott nicht stoppen. Und auch was wir jetzt im Moment erleben in aller Welt mit Anschlägen, mit Terror, mit Islamismus, was schrecklich ist, wo die ganzen Opfer unser volles Mitgefühl haben, aber es wird nicht den Lauf Gottes hindern, sondern es wird das Gegenteil bewirken. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber der Herr gedachte es, gut zu machen. Und es wird viele Menschen hintreiben, zu fragen, was ist Licht und was ist Dunkel? Keine Macht kann es stoppen. Es wächst jeden Tag, es wächst jedes Jahr und wir können mit dabei sein. Und wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln an Weihnachten. Denn das Reich Gottes ist angebrochen und es ist mitten unter uns. An jedem einzelnen Tag. Nicht nur an Weihnachten. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Sohn Gottes? Amen. 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 Ja, der Herr lebt. Und wir haben Grund zur Freude. Amen.